Gut, ihr lieben Geschwister, der Seraphim hatte ein Wort vom Herrn für jemanden. Es kann sein, dass diese Person hier ist oder es jemand ist, der im Internet die Predigt hört. Auf jeden Fall ist es jemand, der arge Probleme mit dem Finanzamt hat. Und der Herr lässt dir auf diesem Weg sagen, ich helfe dir. Du bist nicht allein gelassen in dem, sondern wende dich zu mir, ich helfe dir. War das so richtig? Ja, okay. So, also der Herr sagt, es ist kein Grund, jetzt in Panik oder dergleichen zu verfallen. Wenn du da Hilfe brauchst, sollte das jemand sein, der den Gottesdienst besucht, dann kannst du dich gerne an mich oder an Seraphim wenden. Solltest du im Internet die Person sein, die das betrifft, die dir diese Probleme hat, dann schick doch bitte ein E-Mail, info@jeb-ev.de. Diese E-Mail kommt dann direkt bei mir an und wir werden gemeinsam überlegen, wie da geholfen werden kann, wie dir geschehen kann. Und eins musst du wissen, deshalb macht der Herr das auch deutlich, er ist größer als jeder Umstand, er ist größer als jede verfahrene Situation, kannst du voller Vertrauen kommen. Und solltest du gut eingebettet sein in einer anderen Gemeinde, vielleicht ist dein Weg und du hast dort Leute des Vertrauens, dann geh einfach doch zu diesen Ältesten oder Leuten des Vertrauens deiner Gemeinde, wenn du weiter weg bist, und sprich mit ihnen darüber. Aber wie gesagt, wir sind auch gerne da, um dir zu helfen. Ostern. Jetzt sind wir schon fast wieder an Ostern vorbei, außer die Ferien sind, ne? Morgen ist noch ein Feiertag und ich habe euch vor kurzem gesagt, es ist bald wieder Weihnachten und da habt ihr das nicht geglaubt. Ne? Und jetzt, die Dani hat auch schon irgendwas gesagt, ne? Osterhasen mit Glöckchen gibt es oder sowas ähnliches. Vielleicht auch so, ja, was es heute alles gibt, man wundert sich. Die Frage, die natürlich auch für viele Menschen immer wieder da ist, ich habe auch festgestellt, dass viele Gläubige das gar nicht so wissen, was tat Jesus zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt? Was hat er in dieser Zeit gemacht? Zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt. Was hat er da gemacht? Wo war er? Was tat er? Was hat Jesus in dieser Zwischenzeit getan? Grundsätzlich will ich beginnen damit, dass das Alte Testament schon Jesu Begräbnis und auch seine Auferstehung voraussagt. Der David, der ja nicht nur ein König und Liederdichter war, sondern auch ein Prophet, dieser David sagt im Psalm 16, die Verse 8 bis 11, und wenn wir das Neue Testament nicht hätten, dann hätte man das ja fast nur auf ihn beziehen können. Aber Petrus erklärt nachher auch, warum das nicht sein kann. Ich habe den Herrn, Psalm 16, 8 bis 11, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Also du wirst nicht im Toten. Scheol ist das hebräische Wort für Totenreich, das griechische Wort ist Hades. Du wirst meine Seele also nicht im Totenreich lassen, auch vielleicht ein paar klärende Worte. Die Menschen im Totenreich, jetzt im Neuen Testament ist es ja auch beim Herrn zu sein, sind nicht in einem Schlummer oder irgendeinem Tiefschlaf, aus dem sie dann bei der Totenauferstehung auferweckt werden. Nein, sie sind voll lebendig, voll aktiv. Nur das so nebenher, weil es ja auch so Lehren gibt, die sagen, dass wenn du stirbst, dann ruhst du irgendwo, also nicht bei Bewusstsein. Das ist nicht wahr, weil die Bibel etwas anderes sagt. Meine Seele wirst du nicht im Scheol lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht, also da bleibt. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. In Apostelgeschichte 2, 24 bis 32 zitiert Petrus diese Verse komplett. Ich lese aber aus dem Zusammenhang noch etwas dazu, was er in seiner Predigt dort sagt. Apostelgeschichte 2, Er zitiert, wie gesagt, Psalm, diese Verse aus Psalm 16 vollständig. Und ab Vers 24 bis 32, da heißt es, er predigt ja nach der Ausgießung des Heiligen Geistes und er erklärt den Juden, ihr habt diesen Jesus hingerichtet. Und jetzt sagt er Vers 24, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Also dieser Jesus hat die Wehen des Todes aufgelöst. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Warum? Denn David sagte über ihn. Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades, Totenreich, zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freuden erfüllen von deinem Angesicht. Jetzt erklärt Petrus zu diesem Versabschnitt, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades, also im Totenreich, zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, davon sind wir alle Zeugen. Also Petrus geht her und sagt, dieser Psalmabschnitt spricht von Jesus. Es spricht darüber, dass Jesus nicht im Totenreich bleibt. Wir wissen, dass er im Geist, wir werden das nachher noch anschauen, in seinem Geist ist er in das Totenreich gegangen und sein Körper lag in dieser Zeit in dem Grab dieses reichen Mannes. Also sein Körper, lebloser Körper, lag dort. Denn sein Geist hatte ja, als er starb, den Körper verlassen und war jetzt in das Totenreich gegangen. Paulus zitiert einen Vers aus diesem Psalm 16. Um des Zusammenhangs willen lese ich auch das, was drumherum er noch gesagt hat. Apostelgeschichte 13, die Verse 34 bis 37. Apostelgeschichte 13, die Verse 34 bis 37. Paulus sagt, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben oder zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht oder seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Das heißt, er verweste, wie jeder Leichnam auch. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Den, der Gott auferweckt hat, den der Herr auferweckt hat, den Gott auferweckt, sah er nicht. Also, das Alte Testament sagt es, die neutestamentlichen Apostel greifen es wieder auf und sagen, diese Prophezeiung im Psalm 16, diese Aussage bezieht sich auf den Christus. Und sie bescheinigen und bestätigen und belegen dann auch im Neuen Testament, dass dieser Christus, Christus heißt ja der Gesalbte, auf Hebräisch Messias, der Gesalbte, dass dieser Gesalbte nicht, sein Körper wird nicht verwesen, und sein Geist wird auch nicht im Totenreich bleiben. Das machen sie also einhellig fest. Und wir sehen dann, als Jesus am Kreuz hängt und als jetzt seine Todesstunde kommt, da sagt es in Lukas 23, die Verse 44 bis 46. Lukas 23, 44 bis 46. Und es war schon um die sechste Stunde, als er da am Kreuz hing. Das ist zwischen 11 und 12 Uhr mittags. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land, Anmerkung sagt, über die ganze Erde, bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Deshalb kam also diese Finsternis. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Also wir sehen hier, Jesus weiß, jetzt werde ich sterben, jetzt wird mein Geist meinen Körper verlassen, das nennt man Sterben. Wenn du und ich sterben, geschieht das Gleiche. Unser Geist, nicht unser Atem, sondern unser Geist, unsere Persönlichkeit, unsere Person, die unsichtbare Person. Die Bibel sagt, wir sind Geistwesen, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Gott ist Geist. Und euer Geist, eure Seele und euer Körper sollen unsträflich, unbeschadet bewahrt werden bis auf den Tag des Herrn und so weiter. Also spricht immer von dieser Dreiheit des Menschen. So, und Jesus, der jetzt sterben würde, dessen Geist jetzt aus seinem Körper gehen würde, nach diesen ganzen Qual und Tortur, die er erlebt hatte, sagt, schaut auf zum Himmel, sagt, Vater, meinen Geist, der jetzt meinen Körper verlassen wird, den übergebe ich in deine Hände. Ich übergebe ihn deinem Urteilsspruch. Du kannst entscheiden, was jetzt, wenn ich meinen Körper verlasse, mit meinem Geist geschieht. Und wir wissen, und wir werden das gleich auch noch mal ein bisschen anschauen, es gibt zwei Bereiche des Todes oder zwei Totenreiche, wenn du so willst, oder eine unterste Ebene des Totenreichs. Das ist der Bereich des Totenreichs, in dem die ungläubig Verstorbenen sind. Und dann gibt es das andere Totenreich oder den anderen Bereich, der wird Paradies genannt manchmal, er wird Abrahams Schoß genannt zum Beispiel. Im Neuen Testament kommen wir dort nicht mehr hin. Dieser Teil wurde aufgelöst. Wir kommen, wenn wir als Gläubige im Neuen Testament sterben, direkt zu Gott. Wir sehen das zum Beispiel beim Stephanus. Als er gesteinigt wird, zu Tode gemartert werden soll, dann steht Stephanus da und sagt, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und dann schaut Stephanus in den Himmel, er weiß, jetzt sterbe ich, und er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ich übergebe in deine Hände, Jesus, übergebe ich meinen Geist. So, er wurde erschlagen, zu Tode gesteinigt, sein Geist verließ seinen Körper und ging direkt zu Gott, nicht mehr ins Totenreich. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was besser wäre. Also er sagt nicht mehr, ich habe Lust abzuscheiden und in Abrahams Schoß zu gehen. Das ist Altes Testament. Wir sind nicht mehr im Totenreich, sondern wenn du und ich als Gläubige sterben, dann landen wir beim Herrn. Das heißt, Prediger, im Buch der Prediger sagte Salomo schon am Schluss, Prediger 12, meine ich, ist es, er sagt, wenn ich dann sterbe, er sagt dann, diese ganze Beerdigungsformel, die wir ja meistens nutzen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und was bei Beerdigung nicht gesagt wird, außer bei meiner, zumindest habe ich woanders noch nicht gehört, und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt, jeder Geist, wenn ein Mensch stirbt, verlässt sein Geist den Körper. Sein Körper ist in dem Moment tot. Solange ein Mensch oder ein Körper noch Lebenssignale hat, ist sein Geist noch im Körper. Selbst wenn jemand hirntot ist, ist er noch nicht tot, sondern sein Geist ist noch da. Aber in dem Moment, wenn der Geist eines Menschen den Körper verlässt, in dem Moment wird der Körper tot. So lange lebt er noch. Okay? Und der Salomo sagt, in deine Hände, oder Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, der Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Die Bibel zeigt uns, wenn ein Mensch stirbt und der Geist dieses Menschen den Körper verlässt, dann erscheint dieser Geist, du oder der Mensch, vor Gott. Sie erscheinen vor Gott und dort, wenn man bei Gott ankommt, dann sieht Gott diesen Geist, diese Person, diesen Menschen und er sieht, dieser Geist ist wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Ist da Christus drin oder ist er nicht drin? Wenn dieser Mensch stirbt ohne Christus, dann lässt Gott ihn gleich in das Totenreich derjenigen bringen, das Totenreich, wo die Menschen auf das ewige Gericht warten. Wenn ein Mensch als Christ stirbt, als Gläubiger an Jesus, für wiedergeborener Mensch stirbt, verlässt sein Geist den Körper, geht zu Gott und Gott sagt, willkommen, schön, dass du zu Hause angekommen bist. Das ist schon ein Unterschied zu sterben. Und ich freue mich, dass ich in die zweite Gruppe gehöre. Du auch? Dass wir in die zweite Gruppe gehören. So, der Geist geht also zurück zu Gott. Und dann, Jesus sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann, okay, lass mich zu diesem Bereich gehen. Ich sagte, es gibt zwei Bereiche des Totenreichs. Und diese beiden Bereiche sind durch eine große Kluft miteinander getrennt. Als der arme Lazarus starb, dann heißt es, er wurde von den Engeln emporgetragen in Abrahams Schoß. So, der Reiche starb auch und er wurde begraben. Und im Hades tat er seine Augen auf, im Totenreich. Und er sagt, ich leide Qualen an diesem Ort, während Lazarus Ruhe und Frieden erlebt. Und dann sagt dieser Reiche, ich sehe jetzt, ich muss hirnverbrannt gewesen sein, ich muss ein Idiot gewesen sein, ich sage das mal neuübersetzungsmäßig. Ich muss wohl total bescheuert gewesen sein, dass ich Mose und den Propheten nicht geglaubt habe. Abraham, schick den Lazarus zurück, schick ihn in die Welt zurück, er soll meinen Brüdern, meinem Vater, Verwandten, er soll allen sagen, kehrt um, tut Buße. Und Abraham sagt, das geht nicht. Lazarus sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Es ist eine große Kluft zwischen uns. Also, ach so, da heißt es ja, kühle meine Zunge. Sagt er, geht nicht. Wir können keinen Kontakt miteinander haben. Wir können diesen Kontakt nicht miteinander haben. So, und dann sagt er auch zu diesem Reichen, sie haben Mose und sie haben die Propheten. Auf die sollen sie hören. Und wir in unserer Gesellschaft, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, wir haben haufenweise Bücher, wir haben Satelliten, die um die Erde kreisen und das ewige Evangelium verkündigen. Also man kann heute in jedem Winkel dieser Erde die gute Nachricht empfangen. So, dass es keine Entschuldigung geben wird, wenn man mal aus diesem Leben scheidet. So, also wir sehen, da ist Abrahams Schoß, Lazarus ist in die Ruhe eingegangen, während der reiche Mann an einem anderen Ort ist, sagt, und hier, an diesem Ort, leide ich Qualen. Ich leide Pein in dieser Flamme. Jetzt, Jesus hat ja unsere Sünde auf sich genommen. Er wurde hingerichtet für uns. Er wurde Sünder. Nicht, weil er sündigte, sondern weil er unsere Sünden auf sich nahm. Und jeder, der unversöhnt mit Gott stirbt, kommt in diesen Bereich des Totenreichs, wo man auf das Gericht wartet, wo dieser reiche Mann ist. Lazarus ist übrigens nicht gerettet worden, weil er arm war. Manche denken, weil er arm war, ist er gerettet worden. Nee, dann bräuchten wir gar nicht predigen, sorgen wir dafür, dass alle Leute arm werden, dann kommen sie in den Himmel. Nein, nein, so war das schon mal nicht. So, Jesus, der unsere Schuld und Sünde auf sich nahm, dieser Jesus musste nicht nur in das Totenreich gehen, da wo Lazarus, Abraham und die anderen waren, sondern die Schrift zeigt uns, er musste bis in die untersten Örter gehen. Er ging dorthin in das Totenreich der Verlorenen. Er starb wegen unserer Sünde und ging hinab bis in das Totenreich. Wir lesen das in 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20. 1. Petrus 3, 18 bis 20. Denn es hat auch Christus, ich wiederhole nochmal, 1. Petrus 3, 18 bis 20. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch oder im Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem oder im Geist. In diesem, also in seinem Geist, denn sein Körper, wo war sein Körper? In der Gruft des Reichen. Aber hier heißt es, in diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Das ist eigentlich ein bisschen irreführend, das gepredigt, weil das Wort heißt kerysso und bedeutet geheroldet, etwas bekannt gemacht. die sonst ungehorsam gewesen waren, also diese Geister dort im Gefängnis, die sonst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Also wir sehen, der Noah war ja auf der Seite der Geretteten. Diese, die aber den Noah verspotteten und auslachten und sich lächerlich gemacht haben über einen Gott, sie kamen in dieses Totenreich der Verlorenen, wo man auf das Gericht wartet. Jesus aber war mit unseren Sünden beladen und so ging er und kostete auch die untersten Bereiche dieses Totenreichs aus. Steht ja bei euch, er ist hingegangen im Gefängnis und hat den Geistern dort gepredigt, die nicht geglaubt haben. So, er ging also dorthin, er hat ihnen nicht gesagt, jetzt verkündige euch die gute Nachricht und Hand hoch, wer will sich entscheiden? Da hätte sich jeder entschieden. Nein, er ging ganz einfach und machte bekannt, ihr habt den Noah verspottet, ihr habt ihn lächerlich gemacht. Es gibt keinen Jahwe, keinen Adonai, Herr, den gibt es nicht. Ihr habt euch lustig gemacht über Gott und die Religion, so will ich es mal sagen. Ihr habt euch lustig gemacht, aber ihr habt euch auch lustig gemacht, dass einmal der Same kommen wird, der dem Feind, dem Satan den Kopf zertreten wird. Darüber habt ihr euch lustig gemacht. Ihr habt es nicht geglaubt, deshalb seid ihr jetzt an diesem Ort der Verlorenen, der Verdammnis. Ihr seht, ich erscheine hier, ich mache euch bekannt, dieser verheißene Same ist gekommen. Der Erlöser für die ganze Welt ist gekommen. Nur diesen Geistern im Gefängnis nützte es nichts mehr. Weil sie verloren waren. Sie haben zu Lebzeiten entschieden, wo sie hinkommen. Der Hebräerbrief sagt nochmal, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit nach dem Tod. Es gibt auch kein Fegefeuer. Das gibt es nicht. Die Entscheidung, wo wir hinkommen, wenn wir sterben, treffen wir zu unseren Lebzeiten. Und manchmal sind wir so verblendet und verwirrt durch unsere Gottlosigkeit, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, zu Gott uns hinzuwenden. Aber dem Heiligen Geist gelingt es immer wieder, Menschen zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit, von Gericht. Und deshalb sagt der Hebräerbrief, wenn du so eine Stunde erlebst, was dass du vom Heiligen Geist überführt wirst, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Denn dieser Eindruck, ich muss mich Christus zuwenden, dieser Eindruck, ich muss gerettet werden, wenn wir diesem nicht folgen, wird der sich wieder verflüchtigen. Es wird abflauen wieder und wir werden wieder kommen, naja, geht mir auch ganz gut ohne Gott. Und wir sind verblendet und wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommen wird oder ignorieren es, wie auch immer. So, also in diesem, in seinem Geist, also was, ach, nochmal Vers 18, er wurde getötet nach dem Fleisch. Die Bibel sagt, alles Fleisch muss sterben. Verwesliches kann nicht unverweslich oder Verwesliches kann nicht in die Ewigkeit eingehen. Es muss wirklich Unverweslichkeit sein. So, sein Körper, Jesu Körper wurde getötet, aber da er gerechtfertigt war, und da müssen wir den ganzen Hebräerbrief müssten wir aufholen, weil er gerechtfertigt wurde und danach auch unser hoher Priester wurde, hat Gott entschieden, mein Sohn, du hast nie gesündigt. Du hast nie Schuld auf dich geladen. Und Jesus fragte die ihm nachfolgten und die ihm zuhörten, kann mich irgendeiner unter euch irgendeiner Sünde beschuldigen? Und die Umstehenden, die ihm zuhörten, sagten, niemand. Wir haben nie erlebt, dass du dich fehlverhalten hast. So, er starb, nicht weil er ungerecht war, sondern weil er unsere Ungerechtigkeiten auf sich nahm. Aber er ging in die untersten Örter, hat dort propagiert. Dann aber, als Jesus von den Toten auferstand oder als der Tag, der Morgen der Auferstehung kam, da hat Gott, und der Epheserbrief zeigt uns auch, dass der Heilige Geist diesen Jesus wieder lebendig gemacht hat, also zurückgebracht hat. Das heißt, als der Tag der Auferstehung kam, da wurde der Geist von Jesus aus dem Totenreich genommen und in die Grabkammer getragen, da wo sein Körper lag. Aus dem Totenreich sein Geist, seine wahre Identität und Persönlichkeit, in die Grabkammer gebracht. In der Grabkammer schlüpfte er in diesen Körper und dieser Körper wurde in Unverweslichkeit verwandelt. Und dann stand er auf. Er schlüpfte, ihr wisst, hinterher konnte er durch Wände gehen, plötzlich wo erscheinen. Das Interessante ist ja, was ja auch viele Leute überlesen, unser Griechischlehrer hat uns damals darauf aufmerksam gemacht, das Interessante ist, dass ja, und in all den Filmen, die wir haben und die wir über Jesus sehen, das ist ja alles falsch dargestellt, dann sehen wir immer den ganzen Knäuel dieser Grabtücher, in die er gewickelt war. Die Toten wurden ja in Grabtücher gewählt. So, und dann sieht man immer, dass das abgewickelt ist und alles liegt auf einem Haufen. Das steht in der Bibel nicht so. In der Bibel steht, dass sie so da lagen, als wäre der Körper noch drin, nur dass sie zusammengefallen waren. Also der Geist von Jesus wurde in dieses Totengemach, in dieses Grab gebracht. Er schlüpfte in seinen Körper und wurde unverweslich und schlüpfte mit seinem neuen Körper aus diesen Grabtüchern heraus. Die blieben so liegen, als wenn er noch eingewickelt, wie er vorher eingewickelt war. Und von da aus, von dieser Auferstehung, machte er sich sofort auf. Und er ging in das Paradies. Er ging rüber in Abrahams Schoß. Zu den Leuten, die gläubig waren, die verstorben waren, Abraham, Mose, Noah und die Gläubigen, die des Glaubens Abrahams waren, des Alten Testament. Er ging aus dem Grab dorthin in Abrahams Schoß, da wo auch der Lazarus war und so weiter. Er ging dorthin. Und denen hat er gute Botschaft verkündigt. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 6. In 1. Petrus 3 hatten wir, dass er zu den Geistern im Gefängnis ging. In 1. Petrus 4, 6, da heißt es, denn dazu ist auch den Toten, das denen steht in der Bibel nicht drin, sondern Toten, Verstorbenen. Hier geht es also nicht die Toten an sich, sondern es geht hier um Verstorbene, eine besondere Kategorie, wenn es um die Toten geht, die verlorenen Toten sind oder lasst die Toten ihre Toten begraben. Das immer mit Artikel. Aber hier ist es ohne Artikel. Denn dazu ist auch Toten oder Verstorbenen gute Botschaft verkündigt worden. Und da steht Evangelium verkündigt worden. Euangelizo. Evangelium, das Evangelium, die gute Botschaft. Also, als er auferstand, ging er zu diesen Verstorbenen in Abrahams Schoß, hat ihnen das Evangelium, die gute Nachricht gebracht, damit sie zwar den Menschen gemäß nach im Fleisch gerichtet wurden. Also das heißt, sie starben alle wie jeder Mensch auch. Jesus starb, weil er verweslich war, einen verweslichen Körper hatte. Er starb genauso. Er starb, so starben auch all die anderen Gläubigen. Und meine Oma, Opa und Vater und so aus meiner Verwandtschaft, die gestorben sind, die sind auch alle nach dem Fleisch gerichtet. Das heißt, da ist geschieden worden. Dieser fleischliche, verwesliche Körper kann nicht in den Himmel kommen. So, nach dem Fleisch gerichtet, aber gottgemäß lebten, nach dem Geist leben möchten. Also das waren Leute, die gestorben sind, wie jeder Mensch, aber die sich entschieden haben, für Gott zu leben. Das ist eine andere Kategorie als in 1. Petrus 3, wo es heißt, das waren die bockigen, widerspenstigen, die sich gegen Noah aufmachten. Das sind also zwei ganz verschiedene Kategorien. Denen ungehorsam, den Verlorenen in den untersten Bereich des Totenreichs, denen hat er gesagt, verkündigt, geheroldet, es ist wirklich geschehen, was in den Schriften und durch die Propheten vorausgesagt wurde. Den anderen, den Verstorbenen in Abrahams Schoß, denen hat er gute Nachricht, Evangelium gebracht, es ist geschehen, mein Blut ist vergossen, ich habe bezahlt Und ihr könnt jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Da sind sie jetzt nicht einfach, da hat sich die Tür aufgemacht und dann sind sie alle losgejumpt. Wir lesen das gleich, sondern er führte sie nach Hause. Vielleicht noch das zu sagen, als Jesus, als sein Geist in seinen Körper zurückgebracht wurde und dieser Körper unverweslich wurde, verwandelt wurde, als Jesus da auferstand, da nahm er auch dem Schlüssel, dem Teufel die Schlüssel weg. Er nahm ihm die Macht des Todes. In Offenbarung 1, Verse 17 und 18, Johannes hat auf der Insel Patmos diese wunderbare Offenbarung der Endzeit. Jesus erscheint ihm dort, Offenbarung 1, 17 und 18. Und Johannes, er hörte ja eine Stimme und dergleichen, und dann wendet er sich um, und als ich ihn sah, Vers 17, fiel ich, Offenbarung 1, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Wörtlich heißt es, ich wurde tot. Fand ich auch sehr interessant. Ich wurde tot. Das zeugt auch davon, dass er sagt, eigentlich habe ich von Ewigkeit her gelebt. Aber um der Sünde der Menschen willen, wurde ich für eine Zeit tot. Ich war in diesem Totenreich und war getrennt von Gott durch die Sünde. Denn als er am Kreuz hing, bevor er seinen Geist in die Hände des Vaters gab und die ganze Last und Schuld der Sünde, der Menschen, der Welt auf ihm lag, da wandte sich Gott von seinem Sohn ab. Und Jesus schreit mit lauter Stimme: mein Gott, in was hinein hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? In was hinein? Du hast mich verlassen. In diesem Augenblick, als Jesus alle Schuld und Sünde auf sich nahm, war er einsam, der einsamste Mensch im Universum. Er war der einsamste, den es überhaupt im ganzen Kosmos gab. Jeder Mensch, vor allem ein Gläubiger, konnte immer noch irgendwie auf Gott zählen. Aber in dieser Stunde, als er die Schuld auf sich nahm, verließ Gott seinen Sohn bis zu dem Tage dann der Auferstehung, wo er ihn auch wieder herausholte. Und dann sagt es hier: Ich bin der Lebendige, war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Vorher war das ja nicht. Wenn wir daran denken, dass diese Wahrsagerin, dass der König Saul zu dieser Wahrsagerin geht und er ist in Schwierigkeiten, dann sagt er: Hol mir doch den Samuel heraus, ich brauche seinen Rat. Ich habe um mich keinen Lebenden, dem ich um Rat fragen kann. Deshalb sagt er zu der Wahrsagerin: Hol ihn mir aus dem Totenreich raus. Und ihr wisst, was im Alten Testament steht, dass Samuel tatsächlich hervorgebracht wird und Samuel zu Saul sagt: Du lässt mich nicht mal hier in Ruhe, was ich dir zu Lebzeiten sage, sage ich dir jetzt wieder, dein Reich, deine Herrschaft ist zu Ende. Warum konnte das geschehen? Denn jetzt zur Zeit ist es so, niemand kann im Totenreich sein. Also wenn wir manches Mal Fernsehshows hören, haben sich sogar bis ins deutsche Fernsehen verirrt, in Amerika ist das ja so mehr gang und gäbe. Da ist irgend so ein Medium, ich meine nicht ein Steak-Medium, da ist irgend so eine Person, die wird dann befragt und sagt hier, und sie sagt, ich kann mit Toten in Verbindung treten. Und dann wird gesprochen, die Mama oder der Papa soll aus dem Totenreich hervorgeholt werden. Und das geht aber nicht, weil seit der Auferstehung Jesu hat Jesus den Schlüssel und er hat abgeschlossen. Er hat zugemacht. Niemand kann dort hervorgeholt werden oder gefragt werden. So, wenn dann also, meistens geht es ja in diesen Sendungen oder Büchern oder der Schriften derart zu, dass man sagt, Ja, da kann ja jeder aus dem Jenseits sagen, ich bin Mama, hallo. Sondern wir müssen doch schon etwas konkreter sein. Mama, du und ich, wir hatten ein Geheimnis, das kannten nur wir beide und sonst niemand. Kannst du mir sagen, was wir, nur wir beide wussten, dann glaube ich, dass du Mama bist aus dem Totenreich. Und dann sagt diese Mama, Kind oder der Vater oder die Person oder Ehemann, Ehefrau, das war doch unser Geheimnis. Niemand wusste es. Und die Leute sagen, wow, es ist erwiesen, wir sprechen jetzt mit der verstorbenen Person. Nein, es ist nicht so, sondern man spricht mit einem Dämon. Weil dieser Dämon hat die Personen die ganze Zeit begleitet. Sie wissen über das Leben der Menschen Bescheid. Sie wissen auch um die Geheimnisse, wenn du, sage ich mal, mit Mama oder Papa oder sonst irgendeiner Person ein Geheimnis hast und du denkst, das wissen nur wir beiden, dann irrst du dich. Gott weiß es und die Hölle weiß es auch, der Teufel weiß es auch. Er weiß es genauso. Die Engel wissen es. Dämonen sind ja gefallene Engel. Sie wissen es. Somit in dieser Show oder in diesen Bereichen spricht man also nicht mit dem Verstorbenen, sondern man unterhält sich mit einem Dämon, der vorgibt, diese verstorbene Person zu sein. Seid ihr mit mir? So, und deshalb lassen wir uns da gar nicht drauf ein, auf solche Dinge. Das ist, ja. So, Jesus erklärt, da kann niemand mehr rein. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreichs. Jetzt, nachdem Jesus auferstanden ist, sagt uns der Epheserbrief, dass er die Gefangenen nach Hause bringt. Denn die Schrift sagt, Hebräerbrief, das würde zu weit führen, wenn wir das alles lesen, dass sie in Furcht des Todes waren, in Angst waren, denn der Erlöser war ja noch nicht gekommen. Jesus war noch nicht gestorben. So, als Jesus auferstand und er dann in Abrahams Schoß, in diesem Bereich des damaligen Totenreichs ging, ins Paradies, da sagt Epheser 4, 9 bis 10, was er gemacht hat. 8 bis 10, Entschuldigung. Darum heißt es, Vers 8, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene, wörtlich die Gefangenschaft, gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was bedeutet es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Also der Sheol, der Hades, der Verlorenen wurde immer lokalisiert als im untersten Bereich der Erde. Also der hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch herabgestiegen ist in die untersten Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Kommt ihr mit? Kitty fragt das gleich manchmal, ne? Kommt ihr mit? Ja. Kommt ihr mit? Ja. Also, er ging dorthin, Vers 8, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Dann kam er wieder und gab den Menschen Gaben. Dann sind wir auch Dienstgaben der Gemeinde und so weiter, was dann weiterkommt. Aber das ist nicht das Thema. Es heißt jetzt, dass Jesus, als er diese Gefangenschaft zu Gott führte, ist ja noch ein wichtiges Ereignis, das geschehen musste. Sein Blut musste ins Allerheiligste gebracht werden. Denn der hohe Priester hatte die Pflicht und die Verantwortung, das Blut des Sühneopfers im Allerheiligsten darzubringen. Jesus, sagt der Hebräerbrief, ist dieser hohe Priester. Also Jesus nahm die Gefangenen, führte sie raus aus diesem Abrahams Schoß, aus dem Paradies. Und dann heißt es in Hebräer 9, Vers 11 und 12, Christus aber ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, also er spricht von dem Heiligtum, er ging in ein vollkommenes Zelt, nicht eins mit Händen gemacht, nicht ein irdisch gebauter Tempel, sondern er ging in das Ewige, Hebräerbrief sagt wirklich das Ewige, aber wir wollen die Verse heute nicht alle lesen, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also, Jesus heißt es, er ist in das Allerheiligste gegangen mit seinem Blut. Er führte die Gefangenschaft gefangen zu Gott, präsentierte dort im Allerheiligsten sein Blut und auf dem Weg, ich habe ja darüber mal gepredigt, weil mich das immer wieder fasziniert, während diese ganze Gesellschaft Richtung Gott Vater ist, während sie also alle dorthin unterwegs sind und er sein Blut dorthin bringen will, geschieht etwas, dass es einen Stopp gibt bei seinem Grab, aus dem er ja gerade an diesem Tag herausgekommen war. Und was ist dort? Was hatte er gesehen, als er die Gefangenschaft gefangen führen wollte? Und als er sein Blut ins Allerheiligste bringen wollte? Was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass dort am Grab eine verzweifelte Jüngerin ist. Er sieht, dass die Maria da ist und sie weint sich die Augen aus dem Kopf. Und er geht hin, die ganze Reisegesellschaft stoppt und Jesus geht hin und sagt, Maria, sie denkt, das ist der Gärtner und sagt, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, das heißt, du hast ihn aus dem Grab geklaut. Herr, wenn du ihn weggenommen hast oder woanders hingelegt hast, dann sag mir bitte, wo er ist. Und er sagt, Maria, Maria. Sie kennt den Klang dieser Stimme. Sie schaut sich um und sagt, Rabuni, Meister, was würdest du tun, wenn du einen Vermissten, einen Menschen, den du lieb hast, was würdest du tun, wenn du ihn siehst? Du würdest ihn sagen, den schnappe ich mir, den falle ich in die Arme, den drücke ich. Oder wie manche von euch sagen, den knuddel ich. Ich drücke ihn. Aber Jesus sagt, stopp. Rühre mich nicht an, fass mich nicht an. Warum? Ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Er hatte sein Blut noch nicht ins Allerheiligste gebracht. Ich bin noch nicht dort gewesen. Fass mich nicht an. Denn manche Leute sagen, es ist ja ein Widerspruch, weil kurz darauf begegnet der anderen Jünger, die fassen ihn an. Da ist der Thomas, ich glaube 7 Tage später, ich habe jetzt nicht genau da ist der Thomas, der ist bei der ersten Erscheinung nicht anwesend, nachdem Jesus mit den Jüngern zusammen war und ganz normal mit ihnen im Raum verkehrte und Berührung auch stattfand. Und dann sagt der Thomas, sagen sie dem Thomas, du, der Herr ist wirklich auferstanden, der ist hier im Raum erschienen. Der Thomas sagt, kann nicht sein, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann Tage später, als sie wieder versammelt waren, auf einmal steht er mittendrin und er sagt, übrigens, hallo Thomas. Thomas, gib mir deine Hand, leg sie in meine Seite, leg sie in meine Hände, leg deine Hand in meine Wunden. Du kannst es ertasten, ich bin der Hingerichtete, ich bin der gekreuzigte Christus. Rühr mich an, fass mich an. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt, jetzt glaubst du, wo du gesehen hast, aber selig sind, Makarios, beneidenswert glücklich sind solche, die glauben, ohne zu sehen, die Gott einfach vertrauen, weil Gott es gesagt hat. Diese Menschen werden glücklich. Der Zweifler ist immer unglücklich. Er ist nicht zufriedenzustellen. Seine Seele kommt nicht zur Ruhe. So, wir sehen also, zwischen diesem Grab der Maria, rühr mich nicht an, und danach, das Treffen mit den Jüngern, ist etwas passiert, denn auf einmal darf man ihn anrühren. So, er hatte also sein Blut ins Allerheiligste gebracht und dann ist er, als er das getan hat und als er die Gläubigen des Alten Testaments zu Gott geführt hatte, die frühere Gefangenschaft, die in diesem Totenreich auch im begrenzten Umfeld lebte und warteten auf den Trost Israels, auf die Erlösung, auf die Rettung, auf das ein für alle Mal gültige Opfer, das dieser Gesalbte, der Messias, vollbringen würde für sie. Jetzt sagt er, gute Nachricht, ich bin's, ich habe für euch bezahlt und jetzt bringe ich euch nach Hause zu Vater. Und dann brachte er sie nach Hause. Und dann kam er zurück auf die Erde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 3, dass er 40 Tage mit seinen Jüngern auf der Erde verbrachte. Da heißt es, diesen hat er sich nach seinen Leiden, also den Jüngern, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage war er mit seinen Jüngern, sprach mit ihnen, sie trafen sich regelmäßig, jeden Tag. Ich habe nur gedacht, im Unterschied zu den Jüngern, die waren noch in einem verweslichen Körper, die wurden wahrscheinlich irgendwann müde. Bei Jesus war wieder diese Vollkommenheit eingetreten, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Also habe ich gedacht, das wäre ja schon ein Ding, ne? Überlegen wir, er predigt dann vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden und 10 Stunden und die Jünger, wie, seid ihr schon müde? Mir geht's noch gut, ne? Wäre doch irgendwie gut so. Nein, so, verstehst du, 40 Tage hindurch ließ er sich von ihnen sehen und rede mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und nach diesen 40 Tagen ist er aufgefahren zu Gott. Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Steht ja auch nicht mehr weit bevor. Es ist Mitte Mai. Lassen wir uns dazu noch etwas lesen. Er ist aufgefahren, nach diesen 40 Tagen aufgefahren und zur Rechten Gottes hat er sich gesetzt. Markus 16, 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 1. Petrus 3, 22. Der ist zur Rechten Gottes, dieser Jesus, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Dieses unterworfen heißt, da steht Hypotasso, unterstellt. Also die Unordnung, die Satan angerichtet hatte in der Engelwelt, im Kosmos, überhaupt in der ganzen Welt, die Unordnung, die Satan angerichtet hat, die Ordnung brachte Jesus wieder her. Und es ist hier, er ist in den Himmel gegangen und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm untergeordnet, unterstellt, Hypotasso. Er hat gesagt, du nimmst deinen Platz da ein und dein Platz ist da und dein Platz ist da. Es hat Ordnung. Wenn wir hineinschauen in die Bibel, wäre ein anderes Thema, es gibt dort eine total auch militärische Rangordnung in der Engelwelt. Es gibt Fürsten, Gewalten, dämonische Heerführer, es gibt Engelheerführer. Wir sehen zum Beispiel, der Erzengel Michael führt zum Beispiel die Legionen von Engeln an, die zuständig sind, um Israel zu beschützen und so weiter. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterstellt. Sie haben ihm zu gehorchen. Er hat das Kommando. Hebräer 8, Vers 1 und 2 sagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Das hat er gesagt. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Also er hat sich als Diener des Heiligtums des wahrhaftigen Zeltes hingesetzt, das der Herr errichtet hat und nicht Menschen. Den Tempel haben Menschen gebaut. Und es steht geschrieben, dass dieser Tempel oder das, überhaupt das Heiligtum auf der Erde, dass es ein Abbild des Himmlischen, des Ewigen ist, wo der Gottesdienst gefeiert wurde. Und wenn hier steht als Diener des Heiligtums, dann steht da nicht Diakonos. Diakonos ist der durch den Staub geht. Das ist der Gemeindediener, das Diakon in der Gemeinde, haben wir zum Beispiel Älteste der Gemeinde, Diakone in der Gemeinde, Diakone, Diakonos, Dia durch, Konos Staub, der durch den Staub geht. Nein, hier steht nicht Diakonos, sondern er ist ein Diener, da steht ein Wort, jetzt habe ich ihn leider nicht aufgeschrieben, er ist der Amtsinhaber. Er ist die ausführende Autorität in all dem. Er hat das Sagen. Ihm ist übertragen worden, was läuft, zu sagen, was läuft und was nicht läuft. Das ist ein anderes Wort für Diener. Tut mir leid, habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben. Könnt ihr aber in eurer Studienbibel selber nachlesen. So, er ist also zur Rechten Gottes. Wir haben also festgestellt, er starb, sein Tod und sein Begräbnis wurden im Alten Testament vorausgesagt. Des Weiteren haben wir festgestellt, als er am Kreuz starb, übergab er seinen Geist in die Hände seines Vaters. Dann ging er in die untersten Örter ins Totenreich, zu denen, die bei der zweiten Auferstehung auferstehen werden zur Auferstehung des Gerichts. Deshalb sagt die Bibel, glückselig Makarios, der Mensch, der Teil hat an der ersten Auferstehung, an dem hat der zweite Tod keine Macht. Und dann sagt er, bei der zweiten Auferstehung, die bei der zweiten Auferstehung, also aus diesem Totenreich hervorgerufen werden, die werden auch auferweckt, aber die werden vor Gericht gestellt, wegen ihrer Gottlosigkeit und der Ablehnung Gottes. Und dann werden sie, wenn ihr es Offenbarung nachschaut, es werden sogar nochmal Bücher aufgemacht und es wird klar festgestellt, ihr, die aus diesem Bereich des Totenreichs kommt, ihr seid nicht im Buch des Lebens. Sonst wärt ihr nämlich auch nicht hier. So, ihr seid nicht im Buch des Lebens. Und dann wurden sie in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. So sagt es uns die Schrift. Das ist der zweite. Jesus also ging in dieses Totenreich als Herold, als der proklamierte, es ist alles Wahrheit, nur nützte ihnen das Sehen dieser Wahrheit nicht mehr, dass es ewiges Leben gibt und dass ein Gott gibt, ist ihnen wahrscheinlich da im Totenreich auch schon bewusst geworden. Nur mal nebenher. So, auf jeden Fall, dann wurde sein Geist in die Grabkammer gebracht. Er schlüpfte in seinen Körper, sein Körper wurde unverweslich. Er schlüpfte aus diesen Grabtüchern raus. Dann nahm er dem Teufel die Schlüssel ab, des Todes und des Totenreichs, wies ihn in seine Schranken. Dann ging er und nach Epheser, holte die in Abrahams Schoß sind, die Gefangenschaft, führte sie gefangen zu Gott. Auf dem Weg stoppte er, tröstete Maria. Und dazu möchte ich auch etwas sagen, wenn du heute Abend hier bist. Und du meinst, Gott ist zu beschäftigt, er muss sich um so viel kümmern. Dann siehst du allein an dieser Tatsache, an dieser Geschichte, an dem, was dort geschehen ist, dass Gott nie zu beschäftigt ist, dass er nie zu abwesend ist, dass nie Dinge so dringlich sind, als dass er sich nicht um dich kümmern könnte. Er geht an deiner Not, an deiner Situation niemals achtlos vorüber. Niemals. Er ist nie zu beschäftigt. Und wir als Gläubige des Neuen Testaments haben ein Vorrecht, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In ihm leben wir, durch ihn leben wir, für ihn leben wir. Und wenn du heute hier bist und du kennst diesen Christus nicht, wenn du dann stirbst, ich sage das nicht als Bedrohung, sondern als Tatsache, wenn du stirbst, du gehst hier fort oder hörst im Internet meine Predigt und entscheidest dich nicht, Christus als deinen Erlöser und Herrn anzunehmen, und du stirbst so in diesem Zustand, dann kommst du in diesen unteren Bereich des Totenreichs, wo die Gottlosen sind. Da wirst du auch die ganzen anderen Kerle treffen, Hitler, Mussolini, Nero, und diese ganzen Typen, die viel Unheil und Leid über die Menschheit gebracht haben. Das werden übrigens dann in alle Ewigkeit deine Gemeinschaftsgenossen sein. Im Feuersee, an einem Ort, an dem jeder sich hasst, jeder den anderen ablehnt. Aber es gibt dort kein Entrinnen. Deshalb sagt die Schrift, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dich nicht, sondern gib dein Leben Christus. Er nahm die Gefangenschaft gefangen, brachte sie zu Gott, sein Blut ins Allerheiligste, war 40 Tage dann auf der Erde, lehrte seine Jünger über die Dinge des Reiches Gottes. An anderen Stellen sehen wir auch, er erklärte ihnen die Schriften, was Mose sagt, was die Propheten sagten, was in den Psalmen steht. Alles deutete ihn, was auf ihn betraf oder auf ihn zutraf und über die Dinge, wie das Reich Gottes wirklich ist. Denn diese klare Darlegung des Reiches Gottes hatten wir bis dahin im Alten Testament nur bruchstückhaft zu sehen bekommen. Nach diesen 40 Tagen fuhr er zum Vater, setzte sich zur Rechten Gottes. Er bezeugt und bekundet jetzt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat die Herrschaft und die Macht. Und es heißt aber auch, am Schluss wird er alles wieder Gott übergeben. Genau, das lesen wir noch und damit sind wir beim letzten Abschnitt. Die in Christus Gestorbenen, das möchte ich dir auch sagen, wenn der Teufel dich manchmal ängstigen will, die in Christus Gestorbenen werden bei seiner Wiederkunft auferweckt. Wenn wir bei Christus bleiben, werden wir auferweckt werden. 1. Korinther 15, wenn du willst, schlag es mal gerade auf. 1. Korinther 15, 20 bis 23. Korinther 15, da gab es dann Leute, die meinten, dieser Jesus wäre wohl doch nicht auferstanden. Das ist also keine Neuheit irgendwelcher moderner Pfarrer heute, die bekunden und sagen, das hat es nie gegeben. Das gab es zu Pauli-Zeiten auch schon, dass solche Leute da ein bisschen verblendet, verdreht waren und ihre eigene Frömmigkeit, wenn man es überhaupt noch so betiteln kann, leben wollten oder lebten. 1. Korinther 15, 20 bis 24. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Nun ist er auferweckt aus den Toten, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Grundsätzlich werden alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, wörtlich Abteilung, das ist so ein militärischer Ausdruck, jeder aber bei der Auferstehung in seiner Ordnung, der Erstling Christus, er ist auferweckt worden, das war der Erstling, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Jeder aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wir sehen, wissen von der Schrift, sind ja viele Aussagen darüber, als Jesus sein Opfer vollbracht hatte, dann wurde ihm alle Autorität und Macht und Herrschaft gegeben. Und deshalb konnte er das auch sagen, sonst wäre er nämlich ein Lügner, weil er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ihr folgt nicht, glaubt nicht euren Umständen, sondern ich, euer Herr, habe Macht, auch auf der Erde, über eure Umstände und in jedem deiner Situation Umstände. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin und predigt das Evangelium allen Menschen, macht alle Menschen zu Jüngern und diese, die ihr dann zu Jüngern gemacht habt, die also eine Entscheidung zur Jüngerschaft getroffen haben, Jesus nachzufolgen, diese tauft in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie halten alles, was immer ich euch befohlen habe. Er hatte ihnen die Schriften erklärt in den 40 Tagen. Da war intensiv Bibelschule, intensiv Bibeltraining. 40 Tage und er hat ihnen die Dinge des Reiches erklärt. Aber ich glaube, dass er nicht alles hat erklären können. Er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Der wird euch an alles erinnern. Und der wird euch auch lehren und der wird euch in alle Wahrheit führen. Dinge, die vielleicht bei meiner Predigt, ich spreche jetzt von Jesus, die euch zu viel waren, die bei meinen Darlegungen, bei meinen Lehreinheiten zu viel waren für euch, wo euch der Kopf geraucht habt und ihr habt es gehört, aber irgendwie nicht verinnerlicht. Der Heilige Geist wird kommen und wird euch erinnern an das, was ich zu euch gesprochen habe. Er wird es euch offenbaren, er wird es euch klar machen und ihr werdet anfangen, diesen Dingen zu leben. So, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann, wenn der Abschluss der Dinge kommt, dann gibt er die Herrschaft wieder an seinen Vater zurück. So steht es geschrieben. Und wisst ihr, Leute, wir sind in seinem wunderbaren, herrlichen Vorteil, die wir an Christus glauben. Die Bibel sagt, für uns hat der Tod seine Furcht und seinen Schrecken verloren. Wir müssen nicht mehr Angst haben vorm Sterben. Du sagst, Herbert, du bist 60, kein Wunder, dass du so redest. Ich will dich nur erinnern, Leute haben über mir ausgesprochen, 120 sollte ich werden. Also, sie wünschen mir das sicherlich. Ob ich so lange will, das ist ja noch eine andere Frage. Aber andersrum, ich kann es ja gar nicht entscheiden. Oder wer das nicht entscheiden? So 120 Jahre, überleg schon mal, da wäre Marito 117. Und dann kommen wir beide in die Gemeinde. Und, nein, oder? Nein, wir kommen voller Kraft. Denn der Herr erneuert meine Jugend. Ja. Nee, nee. Ich bin froh, dass ich in Gottes Hand bin. Natürlich können wir dazu beitragen, dass unser Leben verkürzt wird, sagt die Bibel. Zum Beispiel Jugendliche können ihr Leben sehr stark verkürzen, indem sie sich ganz einfach gegen ihre Eltern auflehnen. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Also wir haben schon die Macht, unser Leben zu verkürzen. Können wir schon machen. Oder durch falsche Lebensgewohnheiten und dergleichen. So, du wirst auferstehen. Auferstehen werden wir alle. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt. Die erste Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu, da werden die auferstehen, die zu Christus gehören. Die Gläubigen des Alten Testaments, die sind jetzt schon beim Vater. Aber wenn Jesus wiederkommt, bei seiner Wiederkunft, um uns zu sich zu nehmen und uns aus den Gräbern zu holen, da bringt er natürlich die anderen Heiligen auch mit, denn deren Gräber, die liegen ja überall auf der Welt verwest oder gar nicht mehr für uns fassbar wahrnehmbar existent, sind sie irgendwo in diesem Welterdkreislauf drin. Und da werde ich ein andermal zu noch etwas sagen. So, sie werden wiederkommen, die Toten in Christo werden, er wird eine Kommandostimme, er wird sprechen. Die Körper kommen hervor von Abraham, denn Abrahams Körper ist auch verwest. Der liegt irgendwo verwest. Den gibt es gar nicht mehr, Davids Körper. Und Gott wird rufen, in einem Rufen sagen, hervor. Ich glaube nicht, dass er jeden einzelnen Namen nennen wird, aber ich sage es jetzt mal. David, Abraham, Mose, Noah. Und dann kommen die Körper und ihr Geist geht rein. In dem Moment werden wir aber schon verwandelt, sagt Paulus, unser Körper, der verweslich wird, auf einmal Unverweslichkeit. Und wir werden mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt. Da dieser Zeitablauf ist riesig, er dauert einen Augenblick. En atomo, im Bruchteil. Im Bruchteil eines Atoms spielt sich das alles ab. Und das, wir lesen, Jesus sagt, wie ein Blitz, der da ausgeht. Blitz, und die Verstorbenen auferstanden, ihre Geister in ihre Körper, wir verwandelt und alle hoch zur Hochzeit des Lammes. Die Frage ist, heute Abend auch, bist du schon auf der richtigen Seite? Wenn du stirbst, wo kommst du hin? In die untersten Örter und wartest dort auf das Gericht? Oder wenn du stirbst, dass der Herr sagt, komm hoch, mein Kind, komm, mein Sohn, komm, meine Tochter. Dann kannst du wie Stephanus, selbst als er da so sein Martyrium erleidet, dann kannst du sagen, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und Jesus sagt, willkommen. Dabei denke ich immer wieder an meinen Opa. Als er die Augen schloss, er guckte zur Tür, nachdem er sich verabschiedet hatte, und dann ging ein Strahlen über sein Gesicht. Oh, Jesus holt mich. Und dann war mein Opa weg. Oh, Jesus holt mich. Da stand Jesus an der Tür. Wir haben ihn nicht gesehen, er hat ihn gesehen. Wir sahen nur seinen toten Körper, der lag da im Bett. Aber er sah Jesus und Jesus hat seinen treuen Diener, meinen Großvater, abgeholt. So will ich abgeholt werden. Wie möchtest du abgeholt werden? Wie möchtest du abgeholt werden? Ostern sagt, du musst keinen Schrecken mehr haben, wenn du mal von dieser Erde gehst. Da wurde uns klar gemacht, dass Christus den Tod für uns auf sich nahm. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs, des Hades. Ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Und wenn du dich für Christus entscheidest, kein Dämon, kein Engel, kein Teufel, kein Mensch, niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen und von der Liebe Gottes entfernen, die in Christus Jesus ist. Wir allein haben die Wahl, die Entscheidung, die Möglichkeit, uns von ihm zu wenden. Ich lade dich ein, dass diese Ostern für dich Ostern werden, indem du sagst, ich bin rübergewechselt ins richtige Lager. Wenn ich sterbe, dann werde ich in die Freude meines Herrn eingehen. Ich werde zum Herrn gehen. und ich werde nicht in die untersten Örter gehen. Ich wünsche dir, dass du einmal, wenn du von hier gehst, eine gute Reise hast und nicht, dass das der größte Horrortrip deines Lebens wird. Aber ich kann dir versprechen, wenn du ohne Christus stirbst, wird dein Abscheiden, dein Weggehen von dieser Erde der größte Horrortrip, den du je in deinem Leben erlebt hast. Nur dieser Horrortrip wird ewig anhalten. Er wird nie wieder aufhören. Er wird sich nach dem tausendjährigen Reich sogar noch verschlimmern, wenn du dann nämlich abgeurteilt wirst in den Feuersee, wo Satan und seine Dämonen sind und so weiter. Das hat Christus nicht so gedacht. Der Gesalbte Gottes hat Leben für uns gedacht. Amen. Der Gesalbte Gottes hat Leben für uns gedacht. Sag deinem Nachbarn, der Gesalbte Gottes hat Leben für uns gedacht. Ja. Und du kannst deinem Nachbarn sagen, ich lebe mit Christus und ich werde von ihm auferweckt werden. Ich lebe mit Christus und ich werde von ihm auferweckt werden. Amen. Sag das der Körper. Wenn du stirbst, bist du bei Herrn. Also mein Opa, Oma, Vater und all die, die jetzt da schon drüben sind, die sind jetzt schon mit Jesus zusammen. Die sind jetzt da schon mit Jesus zusammen. Ja? So, das muss man ganz einfach nüchtern sehen. Marais Mann, der Klaus, der jumpt auch da oben rum. Ja? Der ist auch da oben, genau. So. Also, die uns vorausgegangen sind und in Christus entschlafen sind, die warten auf uns. Und manchmal denke ich mir so, ob sie uns wohl anfeuern, wenn sie sehen, dass wir vielleicht so ein Laschi an unser Glaubensleben legen. Manchmal denke ich mir, steht Oma da und sagt, Herbert, jetzt aber los. Nicht so lau, nicht so lasch. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich höre sie auf jeden Fall nicht. Aber sie hatte einen guten erhobenen Zeigefinger. Da wussten wir immer, du musst parieren. Naja, vielleicht begegnet sie mir ja mal im Traum. Das wissen wir nicht. Hast du die Gewissheit des ewigen Lebens? Dann freue dich. Jesus hat es dir alles geschenkt. Alles ist teuer, weil ihr Christus gehört. Hast du die Zusammenhänge ein bisschen verstehen können, die ich dir versucht habe zu erklären, sodass du einen Ablauf hast, einen kurzen Abriss der Geschichte? Ich werde über Tod und Totenauferstehung sicherlich noch mehr sagen. Ich muss da einfach mal ran, darüber habe ich wenig gesprochen. Aber wie da auch Zusammenhänge sind, die wollen wir uns auch noch mal sicherlich anschauen. Gott segne euch, habt morgen noch einen schönen Feiertag. Auch die, die ihr im Internet zuhört, obwohl wenn du zuhörst, ist dein Feiertag schon zu Ende. Wahrscheinlich. Aber wir wünschen allen Gottes Segen hier drin und auch draußen in der ganzen Welt, wo immer du zuhörst. Wenn du diese Ausführungen haben möchtest, als PDF, also diese Bibelstellen und die Reihenfolge, wie ich es so dargebracht habe, kannst du mir gerne E-Mail schicken, dann schicke ich es dir als PDF rüber, dass du es nochmal so nachlesen kannst.